Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu, immer noch, und trage heute Bart im Gegensatz zu meinem Gast, der heute nicht der Guido ist, obwohl es um Brettspiele geht. Guten Morgen, Arne.
Guten Morgen. Naja, so ein Zwei-Tage-Bart.
Und Nasenhaare und oder Ohrhaare oder so, im gesetzten Alter kommt es ja danach.
Andere Körperstellen lasse ich jetzt mal auf.
Arne, du bist zum ersten Mal da, dein Kollege war schon mal da, der Matthias. Stell dich doch am besten kurz vor.
Ja, moin, danke, dass ich erstmal da sein kann. Ich bin Arne, bin ein Drittel von den Bretterwissern von dem Podcast und betreibe noch den Blog Brettspiel-Lichtbilder, der sich ursprünglich mal nur mit den Materialien beschäftigt hat. Mittlerweile ist das ausgeweitet worden. Ich stelle den Spielablauf von Spielen vor, ich schreibe auch ein Fazit. Ich habe gestern ein Fazit geschrieben, das ist irgendwie das Längste, was ich je geschrieben habe. Also es wird jedes Mal länger. Ja, so hat sich das so entwickelt. Ich gehe jetzt demnächst ins dritte Jahr mit meinem Blog. Das ist immer, wenn das Spiel des Jahres vergeben wird, dann habe ich so quasi meinen Blog-Geburtstag und dann,
dann kann man sich das Aufschwung,
gut, dann kann man sich das gut merken, genau. Das ist so ein fester Punkt quasi im Jahr.
Und warum Lichtbilder?
Ja, Titel, ich ärgere mich schon mittlerweile auch schon ein bisschen über den Namen, der ist ein bisschen sperrig eigentlich, aber Lichtbilder ist, ich mache hauptsächlich Fotos von den Spielen.
Also es ging wirklich einfach um das Material, um die,
genau, ich fand's,
Spiele, also Unboxing sozusagen, ohne Video.
Vielleicht ein bisschen mehr wie Unboxing, also es ist schon sehr detailreich stellenweise, also ich glaube in meinem Russian Railroads Beitrag waren glaube ich irgendwie 80 Bilder von dem Spiel.
Okay.
Also ich habe Village, glaube ich, damals mit 15 gemacht. Also damals war es wirklich nur Fotos von den Materialien, keine Ahnung, das Spielfeld, die Spielkarten, die Pöppel, wirklich in Nahaufnahmen, weil ich fand es früher immer ein bisschen nervig.
Pöppelporn wäre ein guter Name für den
Blog. Ja, Guido hat es, glaube ich, auch mal irgendwie als Boardgame-Porn bezeichnet. Also so hätte ich die Seite vielleicht nennen.
Also als Videospiel-Äquivalent wärst du der Spiele misst, ob sie mit 60 Frames per Second und 1080p laufen, richtig?
Ja, genau.
Du testest die Pappe-Qualität in der Hasenheide.
Nee, ich fand's halt immer irgendwie, wenn ich mich über ein Spiel informieren möchte oder eine Rezension lese und da sind keine Bilder drin, dann finde ich das immer so ein bisschen zum Einschlafen. Also, und ich hatte jetzt damals vor 3 Jahren jetzt fast irgendwie nichts so gefunden, so eine gesammelte Stelle, wo einer mal richtig schön sich nur mit dem Material beschäftigt, und das war dann halt mein Ansatzpunkt. Und sowas gab's nicht, also sowas Ähnliches gibt es. Und wie gesagt, am Anfang war es wirklich nur das Material relativ neutral. Ich wollte es halt wertungsfrei machen. Das ist jetzt leider den Bach runter, oder nicht leider, sondern das ist jetzt den Bach runtergegangen, sondern es gibt jetzt eine dicke Meinung von mir, aber meine spezielle Meinung.
Aber also keine, über das ganze Spiel dann und nicht nur über das Material.
Genau, über das ganze Spiel. Also das Material wird dann schon noch kommentiert, aber
okay, dann weiß ich jetzt ja in Zukunft, wo ich gucken muss, wenn ich Headerbilder für die Brettspiel-Podcasts brauche.
Ja, klar. Also du kannst mir auch, ich habe auch mehr Bilder als in den Texten drinstehen. Also es wird immer mehr produziert, wie es wirklich denn da gibt.
Wunderbar. Und der Bretterwisser-Podcast, der erscheint alle 2 Wochen?
So genau, wir sind zweiwöchentlich unterwegs. Manchmal, wenn wir Interviews haben, füllen wir die Off-Woche quasi dann mit Interviews. Mhm. Wir werden jetzt demnächst auch nochmal welche aufnehmen, hoffe ich. Und wir sind zweiwöchentlich unterwegs, haben auch immer Gäste. Jetzt in der letzten Folge hatten wir den Carsten Höser.
Guido war auch schon bei euch.
Guido war auch schon bei uns. Also wir versuchen halt auch ein bisschen tiefer in die Szene einzutauchen. Also der Carsten Höser zum Beispiel kümmert sich halt um das Spieleautorentreffen in Göttingen. Und der Podcast ist halt nicht so auf Rezensionen und Spielebesprechungen angelegt. Die gibt es auch ein bisschen. Aber halt, wir haben halt meistens so ein Überthema, über das wir reden. Und dann versuchen wir da halt ein bisschen tiefere Einblicke zu geben.
Wunderbar. Genau, kann ich empfehlen. Ich höre euch auch regelmäßig, um immer mal so zu gucken, was so drin ist. Und ihr habt ja da auch immer wieder Interviews und so mit den Autoren.
Genau, sehen. Genau.
Also wer sich für Brettspiele interessiert, kann mal reinhören.
Der sollte da unbedingt reinhören. Also es gibt auch in Deutschland wenige, die halt über wirklich regelmäßig über Brettspiele in Deutsch podcasten. Ja. Ich glaube, da sind wir eigentlich mittlerweile der Regel, also außer dir natürlich.
Ja, aber bei uns ist ja relativ unregelmäßig. Ich versuch's ja, aber es gibt ja keinen festen Slot. Bei euch kann man.
Ja, das finde ich aber auch total cool, dass du da irgendwie jetzt so ein Spagat oder so eine Brücke zwischen den Videospielern und den Brettspielern versuchst. Das finde ich ja wirklich. Ich weiß jetzt nicht, wie es in deiner Community so ankommt.
Außer beim Daniel finden es alle super, ja.
Ob es da Gebäsche gibt oder sowas, wir kennen das ja. Wir haben ja auch schon einiges eingesteckt. Und
es gibt ja auch deutliche Überschneidungen, aber ich finde es auch erstaunlich, dass es doch relativ unterschiedliche Menschengruppen sind, so im Ganzen. Also natürlich gibt es Spieler wie mich, die beide Seiten mögen und auch sehr gerne mögen. Mhm. Aber es gibt eben auch Leute wie Daniel, die einfach so gut wie nie Brett spielen. Aber genauso gut gibt es halt Brettspieler, die können mit Videospielen überhaupt gar nichts anfangen, finde ich.
Was läuft denn da bei dem Daniel schief? Das geht ja gar nicht.
Ja. Irgendwie Erziehung, meine Eltern anrufen.
Genau, hier, ihr Sohn
muss. Nee, aber witzigerweise bei der Brettspielrunde Dienstagabends, wo ich immer bin, da bin ich so gut wie der einzige Videospieler. Also da ist vielleicht mal ein oder zwei Studenten dabei, die auch irgendwie Civilization mal gespielt haben oder so.
Also zu Videospielen können wir auch podcasten, wir können das Thema nochmal um. Da habe ich kein Problem
mit. So, aber wir schweifen ab. Wir wollten über ein Spiel reden. Wir hatten ja im Spiel des Jahres Podcast versprochen, dass wir uns über die Nominierungen noch ein bisschen tiefer mit den Nominierungen noch ein bisschen tiefer beschäftigen. Und wir haben uns heute eins rausgepickt, was ja zu dir passt, weil es hat ein sehr schönes Material eigentlich, oder?
Ach, zu mir, ja. Ja, doch. Also es ist sehr hübsch. Also es ist sehr, wie würde ich es denn bezeichnen? Also diese Ortsplättchen zum Beispiel sind sehr aufwendig grafisch gestaltet.
Also es geht um Istanbul, ganz kurz. Also habt ihr natürlich jetzt schon gehört, wenn ihr den Podcast startet oder schon gelesen.
Es steht wahrscheinlich da drüber.
Steht wahrscheinlich ganz groß drauf. Es geht um Istanbul, nominiert zum Kennerspiel des Jahres und ist von Rüdiger Dorn und erschienen bei Pegasus.
Genau.
Und ist ein... Ja, wie kann man das sagen? Es ist kein wirkliches Worker-Placement-Spiel, was so.
Ja, doch. Also ich habe gestern drüber.
Im Grunde dann doch wieder, genau.
Mit jemand drüber geredet und eigentlich ist es ja doch ein Worker-Placement-Spiel.
Ein Worker.
Ein Arbeiter-Einsatzspiel.
Kein Worker-Placement, sondern ein Worker-Walkment.
Worker-Movement.
Walking-Movement-Spiel, genau. Also wir hatten es vielleicht kurz als Zusammenfassung ja auch im Spiel des Jahres-Podcast schon drin. Es geht um einen Bazar in Istanbul. Vielleicht magst du da ein bisschen weiter ausführen.
Genau, es geht da um diesen Basar in Istanbul. Es ist auch schon lustig, dass das Spiel Istanbul heißt, weil meistens heißt ja dann sowas Konstantinopel oder halt, ich finde es halt noch so ein bisschen tragender, wenn das diesen größeren Namen hat. Aber es geht halt um diesen Basar in Istanbul. Da gibt es 16 Felder, 16 Ortsplättchen und ihr spielt einen Kaufmann, ich glaube Kaufmann heißt es ja, offiziell.
Ja. Händler, Kaufmann, wie auch immer.
Ja. Und ihr habt bis zu 5 Gehilfen dabei.
4, oder?
Du kannst ja noch den 5. kriegen.
Ah ja, genau. Mhm.
Ich habe die Anleitung vor mir liegen, deswegen. Ich bin vorbereitet. Und dann müsst ihr halt euch über diesen Markt quasi oder durch dieses Stadtviertel bewegen. Lasst immer irgendwie irgendwelche Gehilfen zurück, die dann arbeiten für euch und die dann halt irgendwelche Waren produzieren oder irgendwelche in die Teestube gehen und irgendwas würfeln, um Geld zu kriegen. Und dann müsst ihr halt irgendwie Rubine bekommen. Ganz einfach.
Genau, wer am meisten Rubine hat, hat gewonnen. Also bei 5 Rubinen hat man gewonnen. Und ich finde die Mechanik super interessant, weil eben im Vergleich zu einem Worker Placement, also wer diese Begrifflichkeit nicht kennt, Worker Placement Spiele nennt man Spiele, bei denen Aktionsfelder auf dem Brettspiel vorhanden sind und man immer durch Einsetzen einer Figur diese Aktion ausführt. Und das Schöne hier ist ja, dass man nicht immer alles sofort machen kann, sondern diese 16 Aktionsplättchen, die das Spielbrett quasi bilden, die kann man jedes Mal neu zusammenmischen. Also es gibt Standardaufstellungen, die gut funktionieren, aber man kann auch wild gemischt die Dinger durcheinander legen. Und das heißt, jede Partie spielt sich anders, weil du einfach mit deinem Händler nicht immer alle Felder erreichst direkt. Das heißt, man kann immer ein oder zwei Schritte gehen und muss dann eben entsprechend überlegen, welche Route laufe ich, weil du eben die Worker nicht direkt einsetzt, sondern einen Weg laufen musst, der möglichst Sinn macht, weil der Händler an sich kann nämlich gar nichts.
Also man ist ja auch schon mit diesen Bewegungen relativ stark eingeschränkt. Also man kann sich ja maximal 2 Felder bewegen und wenn man dann von der einen Ecke des Spielfelds zur anderen Ecke laufen will, was man irgendwie nicht so eigentlich machen sollte, sondern sich dann dazwischen immer noch irgendwas mitnehmen sollte, dann ist man schon mal 2 Runden beschäftigt, also oder 3 sogar. Ich gucke gerade. Genau. 1, 2, 3. Ja, es gibt da 2. Ja.
Und vor allem ist es halt spannend auch zu sagen, immer dieses Abwägen. Also jede Runde neu entscheidet man so, laufe ich jetzt diese zwei Felder darüber. Die Aktion brauche ich jetzt zwar nicht, aber nebendran ist dieses Feld, was ich dann halt eigentlich brauche. Und dann ist so immer dieses Abwägen, welcher Zwischenschritt lohnt sich wenigstens noch ein bisschen. Oder man schmeißt nochmal komplett um, weil der Mitspieler vorne die gleiche Idee hatte und dann auf einem Feld steht, auf das man vielleicht auch wollte. Und das kostet dann aber Zollgebühren sozusagen, wenn da der Mitspieler schon steht. Also das heißt, es bleibt die ganze Zeit sehr sehr aktiv. Es ist zwar schon ein strategisches Spiel so gesehen, aber man muss sich extrem der jeweiligen Situation anpassen.
Oh ja. Also, und du hast halt noch das Problem, dass deine Gehilfen ja irgendwie auch dir ausgehen. Also da musst du ja dann auch noch gucken. Oh Gott, jetzt will ich zu dem Feld, aber wenn ich jetzt da jetzt auf dem Weg noch das ausführe, dann habe ich denn den Gehilfen zurückgelassen, dann laufe ich dann alleine rum. Das geht ja dann irgendwie nicht so wirklich effektiv. Ja,
deswegen ist es immer sehr planungsintensiv. Aber es ist nicht so, dass es ein Grübelspiel ist.
Also man kann
sehr, sehr flott spielen.
Das hatte ich auch irgendwie festgestellt. Also bei mir ging es dann, also ich überlege mir dann halt schon so, wo ich hin will in der Runde, wenn die anderen Spieler dran sind. Und wenn ich dann dran bin, dann mache ich halt meine zack, zack. Und dann kann auch schon der Nächste wieder weitermachen. Also die Züge sind relativ kurz.
Eine Besonderheit im Vergleich zu anderen Worker-Placement-Spielen ist, dass man die Gehilfen wieder selber einsammeln muss, was dann dazu führt, also diese Gehilfen, die bleiben dann liegen und die markieren, dass du diese Aktion gemacht hast. Und wenn du wieder drauf gehst auf das gleiche Feld, darfst du die Aktion nochmal machen. Du kannst aber diesen Gehilfen dann wieder mitnehmen. Also man muss sich das so wie so ein Türmchen vorstellen. Man hat diesen seinen eigenen Spielstein mit dem Händlergesicht oben drauf. Und je nachdem, wie viel Händler man gerade dabei hat, hat man halt so ein Türmchen. Also man läuft immer mit dem gesamten Turm. Und wenn man auf einem Feld landet, lässt man entweder einen Gehilfen stehen oder man landet auf einem Feld, wo man schon ist und darf sich dann wieder da draufstellen. Eine sehr schöne Mechanik, die vor allem dadurch dann auch interessant wird, wenn man diese erweiterte Option spielt mit dem neutralen Gehilfen. Jeder hat dann ein weißes Steinchen, das unterste Steinchen ist ein weißer Gehilfe und dieser weiße Gehilfe, der darf von jedem wieder eingesammelt werden. Das heißt, man kann durchaus dann auch mal ein Türmchen haben, wenn man zu viert spielt, mit drei eigenen Gehilfen plus drei anderen, indem man sich einfach diese neutralen Personen schnappt und dem anderen seinen Plan komplett zerstört.
Hast du die alle mal eingesammelt?
Mein Kollege hat es mal gemacht, ja. Da sahen wir ziemlich nackig aus dagegen.
Vor allem, dann ist man so aufgeladen. Also, sage ich mal so. Also, dann ist dieser Kaufmann so aufgeladen und kann erstmal irgendwie 6 Runden erstmal sein Ding so durchziehen und muss sich gar nicht mehr um seine Gehilfen kümmern.
Das ist die Retour, der muss sich gar nicht mehr darum kümmern, die wieder einzusammeln.
Das hatte ich irgendwie in unserem letzten Spiel, da hatte ich dann auch alle wieder eingesammelt, so mitten im Spiel. Das ist dann irgendwie so ein relativ gutes Gefühl, finde ich. Und dann kannst du dir erstmal in Ruhe, okay, dann gehe ich dahin und muss mich erstmal nicht darum kümmern, wo meine Gehilfen oder was ich mit meinen Gehilfen machen, sondern ich habe erstmal alle dabei und lasse dann so alle in den nächsten 5, 6 Runden dann los und schicke die dann zur Arbeit. Ja. Oder lass die zurück.
Ich würde auch auf jeden Fall empfehlen, gleich mit dieser Variante zu spielen. Also wenn man mit Brettspielern spielt, die sowas auch schon kennen, dann würde ich gleich auch diese Version spielen, weil die macht das Spiel dann doch nochmal interessanter und interaktiver.
Ist halt so irgendwie diese Verbindung von Rüdiger Dorn zu Vegas. Also da gibt's ja, ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst, Las Vegas.
Ich habe es noch nicht gespielt, ich habe es nur gesehen
bisher. Da gibt es auch so einen ähnlichen Mechanismus, wo du dann auch so mit neutralen weißen Würfeln spielst. Das ist vielleicht davon inspiriert. Das ist sehr, sehr auffallend, obwohl diese beiden Spiele jetzt sehr unterschiedlich sind.
Ja, kam letztes Jahr, gell? 2012, glaube ich.
Ich glaube, das ist sogar schon älter. Das war im vorletzten Jahr, glaube ich, nominiert.
2012 Vegas, stehe hier.
Ach, verdammt.
In der Ludo-Kraft.
Ach ja, wir sind ja schon 2014.
Ja, eben, genau. Also vorletztes Jahr, da haben wir beide recht, genau.
Ja.
Wie findest du denn diese Ausbalancierung von Glück und Strategie? Also ich bin kein großer Glücksspiel-Fan. Und bei einem Kennerspiel des Jahres, finde ich, ist es auch in Ordnung, wenn relativ wenig Glücksanteile vorhanden sind. Bei einem Spiel des Jahres kann ich das immer gut akzeptieren, dass da viel Glück im Spiel ist, weil es einfach so für gesellige Runden auch einfacher ist, weil dann die Chancengleichheit auch höher ist. Ja. Bei einem Kennerspiel finde ich Glück selten gut, sagen wir es mal so.
Das war ja sehr lustig. Also etwas jetzt am Wochenende das letzte Mal gespielt haben, hatten wir vorher Camel Up gespielt.
Das Spiel des Jahres Nominierung.
Genau, da hatte ich so einen Nominierten für Spiel des Jahres dabei und einmal das Istanbul. Und das erste ist halt sehr glücksabhängig und nicht schwerlich steuerbar. Und dieses Istanbul, es bietet halt, finde ich, eine gute gute Mischung aus Strategie, Interaktion mit den Händlern, also mit den anderen Spielern auf dem Spielplan. Aber es gibt halt dennoch zwei Felder, die sehr glücksabhängig sind. Also es gibt halt zwei Felder, wo halt gewürfelt werden muss. Und man kann die Teestube zum Beispiel, kann man zwar relativ gut steuern, in dem, was man halt ansagt, aber man ist halt trotzdem noch im Würfelwurf, vom Würfelwurf abhängig, sage ich mal. Ja. Allerdings ist dieser Würfelwurf dann auch wieder abschwächbar durch eine Erweiterung, die man im Spiel bekommen kann.
Kurz dazu sagen, Teestube, man würfelt dort quasi neues Geld für sich aus.
Genau.
Also man geht mit seinem Händler in eine Teestube und wettet dann. Also es ist so eine ein Wettbüro eigentlich. Und wettet dann auf seinen eigenen Würfelwurf. Und wenn du richtig liegst, kriegst du Geld. Und man kann dort sehr riskant spielen. Dann ist es halt hoher Glücksfaktor. Oder du gehst halt auf Nummer sicher. Dann ist es ein relativ geringer Glücksfaktor. Und du kannst eben durch so ein Upgrade das auch noch runterdrehen. Das heißt, du darfst dann nochmal würfeln oder eben den Würfelwurf manipulieren. Und dadurch ist das Glück schon relativ steuerbar, was ich dann selbst für mich irgendwie akzeptabel fand in der.
Naja, wir hatten jetzt aber einen Spieler, der hat irgendwie, der war drei oder vier meiner Teestube und hat immer so eine 4 oder 5 angesagt, also relativ niedrig.
Und versemmelt.
Und jedes Mal versemmelt. Dann kommt der nächste Spieler hin, sagt 11. Also bei 2 6er Würfeln ist halt 11 schon doch eine relativ hohe Zahl. Ja. Und er sagt halt 11 und er würfelt halt eine 11.
Und dann kriegt er halt auch 11.
Und dann kriegt er 11 Geld.
2 als Trost. Das ist halt so, ja. Ist halt Glück. Ja.
Und dann geht man halt zum Edelsteinhändler, wo man sich dann Rubine für Geld kaufen kann und hat dann schon seinen ersten Siegpunkt.
Und das ist auch, glaube ich, einer der Kritikpunkte, dass dieses Feld dadurch sehr stark ist in Kombination mit dem entscheidenden Faktor, dass man eben halt gewinnt durch Rubine. Und Rubine kannst du eigentlich nur kaufen oder eben durch Waren erwirtschaften.
Genau.
Entweder, dass du Waren zu Geld umwandelst und dann eben zum Rubinhändler gehst und sie kaufst. Oder du bestichst quasi den König und schenkst ihm Waren und dann kriegst du auch Rubine. Es gibt noch 2, 3 andere Möglichkeiten, die aber deutlich aufwendiger sind.
Ja, ich hatte und damit...
Dadurch ist diese Teestube, oder hat zumindest der Guido auch mal erwähnt, dass er die Teestube dadurch zu stark findet. Bei uns war das nicht so. Das hängt natürlich auch immer stark von der Spielrunde ab und vor allem, wie eng diese Felder zusammenliegen. Wenn du 2, 3 Runden brauchst, um von dieser Teestube, also der Geldproduktionsstätte, bis zum Rubinhändler zu kommen, dann ist es auch wieder deutlich schwächer.
Ja, das stimmt. Also ich hatte mit Matthias auch, glaube ich, am Wochenende kurz drüber gesprochen. Da hatten wir auch diskutiert, ob diese Teestube jetzt eigentlich overpowered ist, wenn wir wieder im Computerspiel-Jargon bleiben wollen. OP. Aber ich habe gesagt, wenn jeder diese Strategie verfolgt, dann gleicht sich das, oder dann blockiert man sich und dann kostet es wieder extra Geld, dass man dahin will. Und da fährt man dann wahrscheinlich besser, wenn man sich diesem Wettrennen, dem denn alle nachgehen, denn wieder einen gesonderten Weg macht, dann hat man da wahrscheinlich wieder andere, bessere Chancen.
Genau. Es gibt halt auch genügend Möglichkeiten, anders an die Rubine zu kommen. Das finde ich halt entscheidend. Und
ja,
wie du es gesagt hast, wenn alle auf die gleiche Strategie setzen, dann funktioniert es einfach nicht, weil man ja eben Steuern zahlen muss für jeden, der da schon steht.
Und wenn da jetzt schon 2 drauf sind und ich muss 4 Geld irgendwie abgeben, dann überlege ich mir das doch sehr.
Die Upgrades finde ich eine ganz nette Idee. Also du kannst eben in den Moscheen kannst du dir Upgrades kaufen für deinen Spieler und hast dann neue Fähigkeiten. Also du kannst dann zum Beispiel diesen Würfelwurf manipulieren im Teehaus. Du kannst auch sagen, dass du bestimmte Waren dann immer gleich den ganzen Wagen vollladen darfst, anstatt immer nur irgendwie eine Ladung zu kriegen und so weiter und so fort. Da gibt's so ein paar Sachen, die dich besser machen, sind aber dann irgendwie gar nicht so sehr zum Einsatz gekommen. Also ich habe es meistens deswegen dann nur gekauft, weil Echt? Man da auch Rubine kriegt. Also es hängt halt immer davon ab, welche Strategie man fährt, gell?
Ich habe das immer gemacht. Also wenn ich irgendwie erster Zug war, dann meistens irgendwie einmal irgendwie den Karren vollladen mit irgendeiner Ware und dann in eine Moschee gehen. Also weil die da gibt's halt 2x4 Plättchen, wenn man jetzt mit 5 Leuten zum Beispiel spielt. Und die werden die werden halt teurer. Und die ersten kosten halt irgendwie eine Ware und dann werden die halt nach unten hin, die kosten zwar immer alle eine Ware, aber man muss halt
die zu kriegen, ja genau.
Diesen Mechanismus finde ich leider ein bisschen undurchsichtig mit diesen, ich muss 2 Waren haben, gebe eine ab, ich muss 3 Waren haben, gebe eine ab. Das ist immer ein bisschen schwer zu erklären, da wäre es irgendwie schöner, wenn man sagt, ich gebe einfach 2 Waren ab.
Ja, also, aber es wird halt nicht teurer, es wird halt nur schwerer ranzukommen.
Ja, das stimmt schon, aber es ist so eine Regel mehr, die man im Kopf haben muss.
Ja. Ja, insgesamt sehr, sehr schön. Wie schätzt du die Chancen ein, so von den Kennerspielen? Also wir haben jetzt Istanbul vorgestellt, die anderen zwei Concordia und, sag's mir.
Rokoko. Ich habe zwei Drittel davon gespielt. Also ich kenne das Rokoko leider nicht. Also eigentlich habe ich gesagt Concordia, weil Concordia hat mir auch sehr gut gefallen. Aber ich glaube, Istanbul ist mein Favorit, weil es ist
ein bisschen flotter dann
insgesamt. Es ist, ich hatte irgendwie getwittert, irgendwie, als ich das erste Mal Istanbul gespielt habe. Istanbul ist super, aber nicht ganz so episch wie Concordia. Also ich finde, Istanbul ist ein bisschen überschaubarer. Es ist auch mit dieser Wertung, diese Siegpunkte, jeder braucht nur 5 oder 5 Rubine und man sieht jederzeit, wie viele Punkte jeder hat. Ja. Also das ist sehr übersichtlich. Das ist bei Concordia, ist das mit der Wertung ja ein bisschen, sagen wir schwierig. Ja. Oder nicht schwierig, sondern vielleicht ein bisschen undurchsichtig, wenn man es noch nicht so kennt.
Absolut. Weil Istanbul funktioniert auch schon in der ersten Spielrunde, finde ich. Man kann das direkt losspielen und auch mit Leuten, die es zum ersten Mal
spielen. Direkt losspielen?
Also ich meine, wenn man es dann mal geschafft hat, alle Aktionen zu erklären und auch diese Grundmechanik verstanden hat, dann kann man in der ersten Runde auch schon Spaß haben. Und bei Concordia war es bei mir so am Ende, ach so.
Ja, genau.
So okay, ist es mit den Punkten.
Verstehe. Der Gott mal 5.
Genau.
Das ist richtig, obwohl Concordia ist halt einfacher zum Losspielen, finde ich. Ja. Also ich habe bei Worker-Placement-Spielen als Erklärer immer so ein bisschen Schwierigkeiten, sage ich mal, weil man muss halt irgendwie doch alles erklären.
Du kommst also halt nicht umher, alle 16 Stationen einzeln zu beschreiben und dann schalten halt manche zwischendurch auch ab und wie war das mit dem?
Genau. Also ich habe das da versucht, ich habe gesagt, hier sind jetzt 16 Felder, aber keine Angst, manche sind schon mal gleich. Das heißt, man reduziert schon mal die Anzahl. Ja. Und dann hast du halt die Märkte, die halt gleich sind, du hast die Moscheen, die gleich sind, dann wird das halt weniger. Wenn ich ein Village zum Beispiel erklären muss, was ja auch so ein bisschen Worker Placement ähnlich ist, es ist auch furchtbar. Da hast du auch deine 8 Felder oder was weiß ich, wo du jedes genau erläutern musst erstmal. Und manche Spiele eignen sich halt besser zum Losspielen, zum Sofort-Losspielen und dann im Spiel noch ein bisschen Regeln reinwerfen, aber Worker-Placement-Spiele finde ich immer ein bisschen schwierig zu erklären.
Es dauert halt ein bisschen länger, ja, weil du halt immer dann auch diese, und wenn du das machst, dann darfst du dafür das und das machen, aber das bedingt sich dann auch durch diese Handkarten und so weiter und so fort.
Ja, aber jetzt keine Angst haben, also das Spiel ist nicht so kompliziert, wie ich es jetzt dahinstelle, zumal es auch noch eine hervorragende Spielerhilfe gibt. Also finde ich, die wirklich hervorragend ist. Also da steht der Spielablauf nochmal drauf, da stehen denn, was passiert, wenn hier noch ein Pöppel steht, irgendwie, wenn du mit dem interagieren kannst, dann sind die Symbole noch größtenteils erklärt.
Ja, eine gute Anleitung auf jeden Fall. Ja. Und es ist sehr eingängig. Also wenn du dann die Symbolsprache verstanden hast, dann findet man sich da auch sehr, sehr schnell zurecht. Und es ist auch so, dass wenn man es dann ein paar Wochen nicht mehr gespielt hat und dann auspackt, dass man nicht wieder komplett die Anleitung lesen muss, sondern, stimmt, das war das und das und hier, da ist man dann relativ schnell wieder drin. Also sehr, sehr schön, hat mir wirklich von Anfang an gut gefallen.
Ja, mir auch.
Ich habe es auf der Messe aufgebaut gesehen, als ich Matthias getroffen habe in Nürnberg und habe das so gesehen und hat mich irgendwie komplett direkt angesprochen. Ich finde, diese Rubine sind super schön, die fühlen sich so richtig schön rubinig an, also einfach ein schönes Material, die Grafiken gefallen mir gut, es hat eine sehr hohe Wiederspielbarkeit, finde ich, dadurch, dass wirklich sich komplett anders spielt, je nachdem, wie weit Teestube und Rubinhändler auseinanderliegen. Man kann wahnsinnig viel ausprobieren. Du kannst sagen, okay, ich versuche diesmal wirklich alle 4 Upgrades zu kriegen und schauen, wie es dadurch läuft. Oder
ja, das mache ich immer.
Oder ich hole mir sofort die Wagenerweiterung und gehe sofort immer zum König oder zum Fürsten, wie heißt er?
Sultan.
Zum Sultan und verkaufe dem meine Waren billig, während die anderen dann noch Geld sammeln und hol mir dadurch die Rubine. Also man hat wirklich auch sehr viele Möglichkeiten, unterschiedliche Taktiken auszuprobieren, die dann auch unterschiedlich gut funktionieren, je nachdem, was für eine Startaufstellung man hat.
Ich finde auch diese, wo man halt die Hauptrubine sich kaufen kann, also den Edelsteinhändler und den Sultanspalast, die liegen da halt so drauf, also auf so einer Leiste. Und wenn man einen runternimmt, dann gibt es sofort einen neuen Preis für den nächsten Rubin. Also das ist total super gelöst. Also da liegt dann quasi beim Edelsteinhändler, liegt halt, also man hat halt so eine Leiste, wo halt die drauf liegen und dann nimmt man einen runter und dann kommt halt der nächste.
Das ist dann gleich das Preisschild für den
nächsten. Genau, das Preisschild für den nächsten und das ist sofort ersichtlich und
ist gut durchdacht auch der Spielaufbau.
Ja, auf jeden Fall. Also da hat sich Pegasus echt echt ins Zeug gelegt. Und ja, also ich möchte noch was zu diesem variablen Spielaufbau. Also man sollte halt schon so ein paar Regeln wirklich einhalten. Also man sollte vielleicht nicht den Schwarzmarkt, wo man halt irgendwie die teure blaue Ware kriegen kann. Also bei uns heißen die irgendwie nur blaue, rote, grüne.
Tücher oder irgendwas, ja, genau.
Nee, ich glaube, Schmuck ist das oder sowas.
Ich glaube, blaues Stoff oder Tuch, aber es spielt
rotes keine Tuch. Rolle.
Ja, okay, stimmt. Egal, also, blau.
Die haben immer nur rot, grün, gelb, blau. Und man sollte das vielleicht nicht direkt neben die Teestube legen. Also, dass man dann immer nur von rechts nach links geht so und...
Genau, das steht aber auch in der Anleitung drin. Wenn man variabel spielt, dann sollte man eben bestimmte Felder weit genug auseinanderlegen.
Den Sammelbrunnen, den Treffpunkt. Also man kann halt alle seine, man muss diese Gehilfen auch nicht einsammeln, wenn man nicht möchte. Man kann auch auf diesen Brunnen gehen und dann kommen alle wieder zu einem. Das ist so quasi der Meeting Point.
Genau. Meet and Greet.
Meet and Greet. Ja, ich möchte auch nochmal sagen, dass der Internationalismus oder die internationale, also im Brettspielbereich jetzt voll angekommen ist, weil das Spiel ist einfach auch auf Englisch. Also es gibt eine deutsche Seite von den Plättchen und es gibt eine englische Seite, was ich eigentlich positiv finde.
Ja, es gibt relativ häufig ja inzwischen, weil was man ja fast gar nicht mehr sieht, sowas wie, ich habe neulich zum Beispiel mal wieder Säulen der Erde gespielt. Ja? Mhm. Und da steht ja auf dem Spielbrett stehen ganz viele Sachen auf Deutsch draufgedruckt. Was dann ja total schlecht funktioniert, das in internationale Märkte zu pushen. Und seit ein paar Jahren fällt es mir extrem auf, dass nur noch mit Symbolsprache gesprochen wird. Und also wirklich gar kein Text mehr auf den Feldern draufsteht, damit du halt diese Einheiten nicht doppelt produzieren musst. Und dann bloß noch so diese Kurzanleitungen, dass man die dann halt so als Wendecover quasi benutzen kann.
Obwohl das auch ziemlich nach hinten losgehen kann.
Also ja klar, manchmal sind die Symbole eher verwirrend, als dass man
genau, es gibt so ein Kartenspiel, Gozu heißt das, da geht es um Goblins und dass die kämpfen miteinander. Und ich habe halt die erste Edition. Das ist halt so ein Kampfspiel. Ich sag mal wie Magic oder sowas. Also sowas in dem Bereich. Und da stehen halt so diese ganzen Effekte immer auf der Karte. Und in der zweiten Edition haben sie einfach aus diesen ganzen Texten Symbole gemacht. Und das ist total verwirrend. Also ich hatte mich eigentlich drauf gefreut auf eine zweite Edition. Aber als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, nein, danke. Ich bleib bei der ersten.
Ja, manchmal ist es halt zu verkürzt. Aber hier funktioniert es ganz gut.
Ja.
Die Symbole versteht man super und dann eben, klar, macht ja auch Sinn, gerade wenn man dann zu einem Spiel des Jahres nominiert wird, macht es ja durchaus auch die Erfolgschancen größer, dann als European Board Game irgendwie ganz groß durchzustarten.
Es ist sehr klassisch, sage ich mal. Es ist ein sehr klassischer Würfelschubser, sage ich mal. Also man schiebt halt Würfel hin und her. Also es ist wirklich als Kennerspiel ist es ein sehr klassische Nominierung, sage ich mal. Concordia ist da schon ein bisschen anders wieder und wie gesagt, Rokoko kenne ich nicht, da ist das Thema ist aber schon mal.
Noch stärker Worker Placement, da steht das Thema. Aber ich finde bei beiden, bei Istanbul und Rokoko, die sind thematisch sehr gut abgeholt. Die
ja, thematisch ist das sehr schön.
Man fühlt sich wirklich, als läuft man über diesen Markt, man hat seine Gehilfen und pfeift die wieder zusammen, also sehr bildlich auch. Und besonders schön finde ich ja, dass man die Leute, seine Verwandtschaft, die bucklige Verwandtschaft aus dem Knast befreien kann.
Haben wir noch gar nicht
irgendwo gesprochen. Und die irgendwo hinschicken kann, sehr, sehr schöne Mechanik. Man hat quasi noch eine fünfte Person zur Hilfe, die überall hin kann, die aber dann wieder gefangen genommen werden kann, weil du sie halt aus dem Gefängnis befreist. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Mechanik.
Ja, das ist auch interessant, wie die Mitspieler das einsetzen. Manche machen das gar nicht, lassen halt quasi dieses Feld mehr oder weniger links liegen. Und viele setzen das halt wirklich aktiv ein. Dadurch ermöglichen sie aber den anderen Spielern,
an Geld zu kommen. Ja,
genau. An Geld zu kommen, weil wenn man die bucklige Verwandtschaft wieder eingesackt wird von irgendjemandem, dann kriegt derjenige, der den einfängt, Geld oder so spezielle Bonuskarten. Ja. Die hat noch so ein bisschen...
Passt thematisch alles sehr gut. Es gibt natürlich auch noch einen Schmuggler, der immer irgendwo anders sich rumtreibt und einen fliegenden Händler, den man dann noch irgendwie einzelne Waren abkaufen kann. Also es passt sehr, sehr gut alles zusammen.
Ja, also ich würde mich freuen, wenn das wirklich, also ist jetzt mein Favorit. Wie gesagt, ich kenn's Rokoko nicht, aber von dem, was ich gesehen habe.
Ja, mein Tipp liegt auch bei Istanbul, weil Rokoko dann ein bisschen sperriger ist, auch wenn es sehr, sehr gut ist. Aber ich finde Istanbul noch ein bisschen eingängiger. Mein Tipp hat's auf jeden Fall.
Wir hatten ja über Rokoko bei uns im Podcast schon eine Diskussion. Die eine Hälfte mag es und die andere Hälfte nicht. Und
du hast nicht gespielt.
Ich kenne es nicht.
Gut, werden wir hier auch noch vorstellen. Wahrscheinlich, ich muss es auch noch mal spielen. Ich hatte es jetzt auch erst zweimal gespielt. Istanbul 120%.
Aber mindestens.
Mindestens ist die Wertung, die offizielle Brettspielwertung hier. Dann danke ich dir für deinen Besuch.
Ja, gerne, gerne.
Liebe Grüße an die Bretterwisser. Man findet euren Podcast auf bretterwisser.de, nehme ich an.
Genau, und bei iTunes und
im Stitcher, glaube ich. Eurer Wahl.
Genau, genau. Genau.
Geht ja alles zum selben Stream. Dann genau. Liebe Grüße an die Mannschaft und
bis zum nächsten Mal. Gebe ich weiter. Jo, tschüss. Ciao. Tschüssing.